war auch so ein bisschen Betrug tatsächlich in der Luft. Ja.
Ich zweifle fortlaufend immer, immer noch an dem Ökosystem. Ja. Zweifle ich an irgendwelchen shady Get-Rich-Quick-Schemes und Meme-Coin-Pumps. Ist doch alles Bullshit. Ja. Bestimmt schon 70.000, 80.000 Euro ausgegeben.
Oder war das eher die Flucht aus dem gelernten Bankenwesen hin zu Krypto?
Ich habe dann dort auch gesehen, wie viele Leute eigentlich übers Ohr gezogen werden. Leute, die keine Ahnung haben. Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto Basics, DeFi, Krypto Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht und ein risk-free Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang, auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kryptonerds, zu einer neuen Kryptonerds Experts Folge. Und ja, ich würde sagen, heute ist kein Tag wie jeder andere, denn heute haben wir sozusagen die UNO-Reverse-Karte gezogen und machen heute mal ein bisschen was anderes. Sascha ist mit dabei. Erstmal hallo Sascha.
Hallo Erik, wie immer ein großes Vergnügen.
Genau, für diejenigen, die uns regelmäßig hören, ihr wisst, Sascha und ich machen die Crypto-Nerds Uncut, Folge jede Woche und ordnen die Geschehnisse der Kryptowoche ein Stück weit ein. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir heute Sascha ein. Aber wir sprechen nicht über die Conference. Das machen wir demnächst irgendwann mal. Wir haben gedacht, wir drehen den Spieß ein bisschen rum und wir machen einfach eine Roast-the-Host-Folge da draus. Denn ich dachte mir, hey, warum nicht einfach mal, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber über mich sprechen. Also so ein bisschen mehr einfach mal herausfinden, wer ist der Typ da eigentlich hinterm Podcast? Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder die andere Hörer oder Hörerin kennt mich noch nicht so gut. Und deswegen würde ich sagen, Sascha, ich gebe das Mikro einfach mal an dich weiter.
Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, Erik. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Stück. Aber die Hörer kennen dich ja noch nicht. Dann lass uns doch gerne mal anfangen.
Einige noch nicht, denke ich. Ja.
Ja, und was viele Hörer ganz sicher nicht wissen, ist, du hast ja tatsächlich irgendwann mal was Richtiges gearbeitet. Also ich habe... Vielleicht können wir da mal einsteigen. Erzähl doch mal was über deinen Werdegang.
Ja, du, was Richtiges gearbeitet. Puh, du, also ich bin ja nach der Schule, ich habe Realschule gemacht, bin danach abgegangen und habe Banklehre, was ganz Handfestes gemacht und habe tatsächlich im Banking gestartet. Das ist auch so ein bisschen so der Hintergrund, weswegen ich mich so für die ganzen Finance-Themen immer schon interessiert habe. Und bin danach in die Beratung gegangen. War in der Sparkassen- und der Bankenberatung, haben so langweilige Dinge gemacht wie Kreditprozessoptimierung. So was Trockenes hat es dann auch echt nicht lange ausgehalten. Habe mich dabei immer schon mit dem Thema Digitalisierung und Banken sehr, sehr stark auseinandergesetzt und bin dann in Hamburg gelandet. Also ich komme ja ursprünglich aus Hessen, bin dann der Liebe wegen nach Hamburg. Und habe mich dann mit dem ganzen Thema Software as a Service, digitale Produkte und so auseinandergesetzt. Erst bei Anbietern, dann bei Agenturen, habe dann für große Firmen Beratungen gemacht in dem Segment. Ja, und irgendwann 2018 bin ich dann tatsächlich so ein bisschen auf den Krypto-Bereich gestoßen. Genau, aber das ist jetzt mal, um da nicht zu weit vorzufassen, so der ganz, ganz grobe, schnelle Werdegang. Ja, genau.
Und sagst du aus deiner Bankenlehre, dass du Aspekte daraus, beziehungsweise aus dem, was du da gelernt hast, jetzt irgendwie auch verarbeiten konntest in dem, was du jetzt machst? Oder war das eher die Flucht aus dem gelernten Bankenwesen hin zu Krypto?
Ja, es war erstmal die Flucht aus dem Bankenwesen raus, weil ich habe damals bei einer regionalen Sparkasse gelernt. Und das ist jetzt nicht so Goldman Sachs, Deutsche Bank, Investment Banking Style. Also es ist eigentlich relativ bodenständig und auf so einer kleinen Filiale auf dem Dorf auch sehr langweilig irgendwann. Und ich hatte dann schon immer ein bisschen andere Ambitionen und habe gewusst, wenn ich jetzt hier in der Bank bleibe, dann brauche ich so mindestens 5, 6, 7, 8 Jahre, bis ich da überhaupt mal ankomme, wo ich hin möchte. Und da habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich habe dann tatsächlich nach meiner Ausbildung dual noch angefangen zu studieren und habe da 3 Jahre lang studiert, BWL, Schwerpunkt Marketing. Immer dienstags, donnerstags und samstags nach der Arbeit und samstags dann halt das Wochenende um die Ohren geschlagen mit Studium. Habe auch mal Abendgymnasium angefangen, habe das dann aber wieder abgebrochen, weil ich einfach so eine hohe Fehlquote tatsächlich hatte. Also ich hatte irgendwie einen Schnitt, der war ganz okay. Der war irgendwie so bei 10 Punkten im Schnitt. Aber ich hatte irgendwie eine Abwesenheitsquote von 65%. Und dann haben mir die Lehrer dort nahegelegt, hey, schaffst du das überhaupt und willst du das? Und dann habe ich irgendwann den Weg gefunden mit Realschule plus abgeschlossenes Studium plus ein Jahr beziehungsweise Berufserfahrung. Dann hast du ja erweiterten Hochschulabschluss. Damit habe ich dann berufsbegleitend studiert. Und für mich, das, was ich damit rausgenommen habe, ich muss sagen, die Bankausbildung hat mir schon in meinem Leben bisher geholfen. Immobilienfinanzierung, Anlagethemen, auch ein besseres Verständnis für Finanzen grundsätzlich zu haben. Das ist schon wichtig gewesen, finde ich. Und es ist auch, würde ich auch jedem wieder empfehlen, macht als Basis eine Bankausbildung. Also das ist was Grundsolides. Du kriegst erstmal sehr viel für dein weiteres Leben mit auf den Weg, wenn du da ein bisschen smart bist. Und ob das jetzt die Flucht in Krypto direkt war, nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, ich habe meine Ausbildung 2008 gemacht. Da hatten wir die Lehman Brothers Pleite. Dann hatten wir das Thema Satoshi White Paper. Also damals war ich noch absolut weit entfernt davon, da überhaupt eine Idee davon zu haben. Ja. Und nee, also das war grundsätzlich, die Bankausbildung war gut, ist eine gute Grundlage, aber dass ich da irgendwie schon eine Affinität für digitale Themen hatte, da war ich total weit von entfernt, weil ich habe mit 15 ersten Computer bekommen.
Ja.
Genau. Also deswegen ist so, also ich habe letztens auch mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, ne? Und sie sagt so, ja, alle hatten vor dir einen PC und irgendwie schon als sie 12 oder 13 waren und ich war so der Letzte und ich konnte, weiß ich nicht, bis ich 16 war und in der Bank angefangen habe, konnte ich noch nicht richtig mit Microsoft Word umgehen, gefühlt. Und das
vielleicht
ist
jetzt, du heute noch im Adler-Suchsystem.
Ja, genau. Ich mache immer noch Zweifinger-Suchsystem auf der auf der Tastatur. Und deswegen, meine Mutter sagte letztens dann auch so zu mir, also schon spannend, dass du jetzt die Themen machst, die du machst, weil die so absolut weit entfernt davon sind, wo du vor 15 Jahren oder so standst. Ja? Und spannende Entwicklung auf jeden Fall mit vielen Irrungen und Wirrungen.
Du hast ja auch relativ viel in persönliche Weiterbildung gesteckt, also auch finanziell. Du hast ja auch dann mal Coding-Kurse, glaube ich auch, hast du ja mal gemacht gehabt vor 2, 3 Jahren, oder? So Development-Geschichten.
Ja.
Aber ja auch schon lang davor. Würdest du, beziehungsweise was davon hat dich besonders weitergebracht und welche Kurse bzw. welche Weiterbildungen sagst du, ja, das hätte ich mir auch schenken können?
Mhm. Ich habe extrem viel in Weiterbildung investiert. Also ich bin nach Hamburg gekommen und war dann dort relativ neu und habe schon immer eigentlich Bock drauf gehabt, Wissen zu vermitteln an Leute. Weil auch damals schon das Thema Finanzbildung, ich habe halt gesehen, guck mal, das, was du beigebracht bekommst in der Bankausbildung, ja, ein Großteil davon wirst du auch nie wieder brauchen, genauso wie im Studium. Aber einiges, was jetzt Aktieninvestments angeht, was Kredite, wie funktionieren Kredite, wie beleihe ich Immobilien und all diese Themen, das ist natürlich was, was alle anderen, die 16, 17, 18 waren, 0,0% Plan von hatten. Ja, so, die wussten noch nicht mal, was ein ETF ist, die wussten nicht, was der Cost-Average-Effekt ist, was Compounding ist. Ja, also das waren alles so Sachen, die du dort beigebracht bekommen hast, sehr theoretisch auch teilweise, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich müsste man dieses Wissen besser weitergeben. So, und dann kam irgendwann die YouTube-Ära und da war ich auch noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das und gehe das an, und weil ich checke, wie YouTube funktioniert. Und dann waren irgendwann so Leute wie Finanzfluss, der Thomas, da und viele andere Formate, und dann war das Ding irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. So, und ich habe sehr viel in Aus- und Weiterbildung im Bereich Marketing, Vertrieb gesteckt. Ich habe meinen Digital Marketing Manager gemacht. Es lief ein Jahr lang. Ich habe in verschiedenen Masterminds war ich unterwegs zum Bereich, wie baue ich mein Geschäft auf? Also auch teilweise Sachen, wo ich auf Vertriebskurse, wo ich mir echt eine ganze Zeit lang viel angeschaut habe und habe mich auch viel von Social Media blenden lassen und dann auch echt teure Kurse abgeschlossen. Also ich würde mal sagen, akkumuliert habe ich in Weiterbildung bestimmt schon 70.000, 80.000 Euro ausgegeben. Seitdem ich 21 bin bis jetzt, jetzt werde ich 34 bald, das ist schon echt viel Geld. Ja. So, und ich muss aber sagen, es hat sich immer wieder irgendwie bezahlt gemacht. Ja, entweder durch Leute, die du kennengelernt hast, entweder durch Dinge, die du für dich mitnehmen konntest. Also von daher würde ich sagen, Bildung war bis jetzt auch immer ein sehr, sehr gutes Investment. Aber ob es das Beste war, das würde ich jetzt bezweifeln. Und die beste Weiterbildung, die ich gemacht habe, ich glaube, die Train-the-Trainer-Ausbildung damals, so in ganz frühen Zeiten, weil ich habe mit, boah, jetzt müsste ich lügen, 22 oder 23 habe ich diese Ausbildung gemacht an der Handelskammer in Hamburg und hatte da damals schon das Thema Social Media Management und Social Media Marketing für Firmen am Start, weil ich da für einen Softwareanbieter gearbeitet habe in Hamburg. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, hey, ich würde gerne auch direkt Trainer werden nach meiner Ausbildung und habe das während meiner Ausbildung schon die ganze Zeit gepusht in die Richtung der Handelskammer. Und dann hat sich das ergeben, dass ich in dem Social Media Manager Kurs direkt im Jahr, als ich fertig geworden bin, Dozent werden konnte. Und das war mega und das hat mir auch viel gebracht und das hat auch den Kurs wieder refinanziert und auch für mein Standing dann mit 23, 24 Dozent an der Handelskammer zu sein, das war auf jeden Fall schon, ja, ganz hilfreich für alles Weitere.
Ja. Weil du vorher gesagt hast, dass auch deine Mutter verwundert war darüber, was du jetzt machst. Ja. Rückblickend da, wie sie dich klein gehalten hat, digital. Ja. Wie waren die ersten Reaktionen aus deiner Verwandtschaft generell, wo quasi klar war, du machst jetzt einen Pivot in Richtung Krypto, Digital Assets? So, wie waren die Reaktionen? Oder hast du viel Erklärungsarbeit erstmal leisten müssen, was du überhaupt machst?
Boah, das muss ich ja jetzt noch. Also da müssen ja jetzt noch teilweise, wobei es in der breiten Masse mehr angekommen ist, was jetzt vielleicht ein Bitcoin ist. Selbst in der Nachbarschaft ist es dann immer so, ja, also wir müssen uns unbedingt mal zum Wein zusammensetzen und du musst mir mal erklären, was machst du da eigentlich genau und so. Also ich probiere es schon immer einfach zu halten und im ersten Kontakt, wenn mich Leute kennenlernen, sage ich immer so, ja, ich bin Berater für Technologieunternehmen. Ja, so, das ist erstmal so die einfachste Erklärung. Ja, und was machst du dann genau für die? Naja, ich helfe denen dabei, neue Kunden zu gewinnen, Vertrieb, Marketing. So, das ist ja mein Brot- und Buttergeschäft. Ja. Und das Ganze, was wir mit Kryptonerds machen und über die letzten Jahre jetzt aufgebaut haben, ist natürlich nochmal eine komplett andere Nummer. Und ja, Pivot. Also ich meine, ich habe vorher sehr viel schon mit Digitalthemen, Softwarethemen gemacht. Deswegen wussten die, dass das schon ein bisschen was anderes ist, als man dort zu Hause auf dem Dorf so generell gemacht hat, ja. Da hast du dann halt bei uns im traditionellen Bergbauunternehmen gearbeitet oder irgendwo im Handwerksbetrieb oder so. Das waren so die Klassiker. Und damals haben sie immer gesagt, so ja, du musst studieren, du musst dies, du musst jenes. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube, wenn ich Handwerker geworden wäre und hätte einen Meistertitel, wäre ich jetzt, glaube ich, noch mehr gefragt als das, was ich gerade tue. Könnte ich mir gut vorstellen, weil die Entwicklung ist ja gerade wieder so ein bisschen konträr in die andere Richtung, weil wir einen totalen Fachkräftemangel da haben. Aber ja, du musstest, ja, was heißt viel erklären? Also ich habe damals auch einen gut bezahlten Job gekündigt, um in ein Startup zu gehen, in eine kleine Agentur und die mit aufzubauen. Da hat meine Mutter auch schon zu mir gesagt, hey, warum kündigst du so einen gut bezahlten Job so? Ja, und da sage ich, naja, gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist am Ende, dass ich wieder in einem gut bezahlten Job lande. So, und dazwischen, ja, teste ich mich halt mal aus. Also ich habe das nie so richtig immer als Risiko gesehen und habe immer schon probiert, so ein bisschen unternehmerisch unterwegs zu sein und erklärungsmäßig, ja, wenn ich jetzt meine Mutter erklärt hätte, was ich im Kryptobereich mache, also da hätten wir ganz lange sprechen müssen, bis das überhaupt angekommen wäre. Und jetzt inzwischen versteht sie so langsam, was ich tue oder auch die Leute in meinem Umfeld, aber es ist schon immer noch, du bist immer noch so ein Stück weit der Exot, ja, weil viele natürlich dann auch gewisse Vorbehalte haben, teilweise auch zu Recht, ja, weil die Industrie da auch ihren eigenen Teil dazu beiträgt, aber natürlich auch zum großen Teil zu Unrecht, muss man auch sagen, genau. Ja.
Gab es denn sowas wie einen konkreten Auslöser, wo dazu geführt hat, dass du ein Kryptonerds gründest, beziehungsweise sagst, okay, ich gehe jetzt in die Richtung?
Also tatsächlich, da vielleicht noch ein Stück vorher angefangen, war es ja so, dass ich bei einer Agentur gearbeitet habe, 2018, und habe dort einen Kunden zugeworfen bekommen aus München. Das war die Blockchain Consulting GmbH, hieß es, glaube ich, damals, wenn ich mich nicht täusche. Und das war eine Tochterunternehmung von der Genesis Mining. Und ich habe damals sehr viel im Bereich Sales- und Marketing-Automatisierung gemacht. Also sehr viel mit Salesforce, großer CRM-Anbieter für Kundendatenbanken, riesige Plattform. Und der Kunde hatte eine Lizenz dort gekauft beim Partner. Der Partner hat uns gesagt, hier, der Kunde braucht Beratung, um das Ganze umzusetzen. Und da war es dann so, dass wir, intern wurde gefragt, hey, wer will den Kunden hier haben? Und keiner hat so richtig verstanden, was der Kunde macht. Und ich habe gesagt, komm her. Ich war da eher noch der jüngere Account Director und Projektleiter. Habe gesagt, komm, gib mir den Kunden her. Ich habe mir das angeschaut, habe es auch nicht so wirklich verstanden. Und dann habe ich mich Stück für Stück in das Thema Bitcoin Mining eingearbeitet. Die haben ja damals Genesis Mining, vielleicht zur Erklärung, einer der weltweit größten Mining-Anbieter. Die haben Mining-Farmen gebaut in Ländern, wo Strom dementsprechend günstig ist, um halt ein sehr gutes Geschäftsmodell daraus aufzubauen, auch wirtschaftlich sehr, sehr interessant gewesen. Was die aber gemacht haben, die haben so Mining-Pakete verkauft. Die haben, weiß ich nicht, 50.000 Euro hier verkauft, 30.000 Euro Paket da, und du hast dich sozusagen an deren Mining-Farm beteiligt. Ich glaube, irgendwann im Verlauf der Zeit ist das irgendwann mal ein Stück weit dieses Konstrukt und Konzept, soweit ich es weiß, nicht mehr erfolgreich gewesen und war auch so ein bisschen Betrug tatsächlich in der Luft. Ja, was da genau passiert ist, das habe ich dann, nachdem ich aus dem Projekt sozusagen als externer Berater raus war, nicht mehr weiter verfolgt. Aber das war so ein bisschen der Einstieg in das ganze Thema, zu verstehen, okay, was ist Blockchain, was ist da das Businessmodell? Und das war 2018, 2019. Und 2019 habe ich ja dann die Facebook-Gruppe damals gegründet, weil ich mich selber mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ne? Also werde ich heute noch gefragt, warum habt ihr eine Facebook-Gruppe? Ja, also total cringe, ja, würden die Jüngeren sagen. Wer ist denn noch auf Facebook unterwegs? Und damals gab es für mich einfach noch kein Telegram oder Discord, was so das nativere Medium wäre im Krypto-Umfeld. Und genau, das haben wir damals mal gestartet, oder ich, unter dem Ansatz, okay, wir tauschen uns aus unter Gleichgesinnten. Und dann ist das mit jedem Bullrun einfach weiter gewachsen. Hätte ich jetzt auch nicht selber mitgerechnet, dass das tatsächlich so gut in diese Richtung wächst. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und ja, dann habe ich 2021 als Freelancer gearbeitet in einem Projekt in Dubai. Dann habe ich bei Chainalysis gearbeitet und habe dann dort auch gesehen, wie viele Leute eigentlich übers Ohr gezogen werden. Leute, die keine Ahnung haben, keine Education haben in dem Bereich. Und das war dann irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, so hey, warum gibt's denn eigentlich nicht so eine Source of Truth, obwohl das auch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber sowas wie eine Handelskammer für Krypto, ja, Expertenwissen, eine Plattform, wo ich weiß, wenn morgen meine Mutter fragt, wo soll ich dich hinschicken, um Weiterbildung zu machen, ja, dann wäre das Krypto-Nerds. Und das ist so das, wo wir sagen, pass auf, wir wollen eine nachhaltige, sichere Anbieter für Krypto-Education sein. Und das gab's so aus meiner Sicht nicht. Viele würden jetzt sagen, ja, aber es gibt ja alles auf YouTube for free. Ja, fair, gibt es. Aber würde meine Mutter sich durch YouTube navigieren und würde sich das anschauen? I doubt it, ja. Und es geht jetzt auch nicht nur um die Zielgruppe meiner Mutter 50 plus, sondern wir sagen halt, dass wir so ein Stück weit Kryptonerds dafür gegründet haben, als Austauschplattform, als Education-Anbieter, dem man vertrauen kann im deutschsprachigen Raum. Und so sind wir irgendwann mal angetreten, genau. Und so hat sich das jetzt über die letzten 2 Jahre Stück für Stück weiterentwickelt, genau.
Du hast gesagt, du hast eine relativ große Facebook-Gruppe. Die nativen Medien wie Twitter, Telegram oder so waren ja irgendwie, sind an dir vorbeigegangen.
Ja.
Du hast aber tatsächlich einen Twitter-Account mit 124 Followern. Was ist da? Hast du da das Passwort vergessen, oder?
Nee, tatsächlich habe ich mal, also gerade auch in der Zeit, wo ich als Social-Media-Manager und so unterwegs war, sehr früh eigentlich schon Berührungspunkte mit Twitter gehabt, aber es war nie mein Medium. Also ich kann es dir auch nicht sagen. Ich finde es immer sehr geil, was es sozusagen rund um Events, du kriegst echt den besten, den schnellsten Content und auch den Einblick, was passiert vor Ort bei einem Event, also zum Beispiel damals G8 in Hamburg. Ja, also ich war natürlich nicht draußen unterwegs und habe mir die Proteste auf der Straße angeschaut, sondern ich habe auf Twitter halt gesehen, was geht da ab. Und dafür muss man sagen, ist Twitter auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich spannend und interessant. Wo es sich jetzt die letzten Jahre hinentwickelt hat und auch diese ganze Krypto-Bubble, die dort existiert, ich bin immer ein Freund davon, meine Zeit nicht zu sehr zu verschwenden. Und ich wüsste, wenn ich das mache, dann bin ich im absoluten Rabbit Hole. Genauso wie wenn ich TikTok aufmache, ist das auch für mich absolut kritisch, ja, weil ich dann auch mal eine Stunde, anderthalb davor verbringe und nicht mehr rauskomme. Und genauso wäre das dann in irgendwelchen Twitter-Threads, wo ich mich verlieren würde. Und da habe ich einfach nicht so den Fokus draufgelegt. Und ich glaube, ich hätte es schneller, größer auch noch aufbauen können, muss ich tatsächlich sagen. Aber es ist ja immer die Frage, worauf legst du den Fokus? Und mein Fokus lag da einfach nie drauf. Ja, genau.
Ja. Jetzt lass uns mal zurückgehen zu Genesis Mining, weil du ja gesagt hast, war dann auch shady. Du hast dann als externes Projekt auch verlassen. Hm. Und gerade 2018, 2019 war natürlich die Branche noch sehr, sehr jung und Betrugsfälle waren natürlich trotzdem noch gang und gäbe.
Ja, klar.
Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich zweifle an dem Ganzen, was ich hier mache, oder du zweifelst an Krypto generell?
Also es war ja so, wir hatten den Auftrag, dort das Projekt zu implementieren, die Plattform zu implementieren, und dann bist du meistens so, je nachdem wie groß das Projekt ist, nach 6 bis 12 Monaten spätestens raus, und so war das da in dem Fall auch. Und dann irgendwann später hat man das mitbekommen, dass das Projekt halt in die Schlagzeilen gekommen ist. So, für mich generell, ich zweifle fortlaufend immer noch an dem Ökosystem, ja, und an gewissen Bereichen des Ökosystems. Aber zweifle ich generell an dem Thema Bitcoin, zweifle ich generell an dem Potenzial, was hinter Blockchain und den verschiedenen Technologien steckt? Nee, ja, so, da bin ich absoluter Believer. Aber zweifle ich an irgendwelchen shady Get-Rich-Quick-Schemes und Meme-Coin-Pumps und dergleichen oder auch NFTs, was ja total gehypt wurde, eine ganze Zeit lang, bin ich maximaler, sagen wir mal, ja, Pessimist, was es angeht. Oder ich würde immer schauen, okay, was will man gerade in diesem Segment? Und klar, wenn die Welle da ist, dann reite sie, ist völlig fair und okay. Aber beschwer dich halt nicht, wenn du von der Welle runterfällst und weggespült wirst. Das gehört dann halt auch dazu. Aber ja, ich zweifle natürlich immer mal wieder an gerade den ganzen Kryptoscammern, Betrügern etc. pp. Mein Thema ist jetzt aber hier ganz klar zu sagen, ich beiß mich an den Themen fest, wo ich Leuten helfen kann und eben gerade nicht auf solche Sachen reinzufallen, um das Gesamtökosystem nach vorne zu bringen und für Menschen zugänglicher zu machen. Ja, so, weil ich glaube, es liegt ganz viel Potenzial drin. Es wird aber immer wieder von einzelnen Akteuren oder von wenigen so negativ dargestellt, dass es dann in der breiten medialen Wahrnehmung halt genau so dann auch dasteht. Und das ist auch okay, das ist zu Recht so, aber das ist ja auch nur ein Teil von Krypto. Ja, und genau diesen kriminellen, betrügerischen Teil gibt es auch in jedem anderen Segment. Und deswegen finde ich das dann immer so schade, dass Krypto in diese kriminelle Ecke und shady Ecke gestellt wird. Klar, damals hast du auf Plattformen mit Bitcoin gekauft, weil du nicht mit Echtgeld dort was kaufen wolltest. So, jetzt in den ganz, ganz frühen Jahren. So, von daher kommt es so einfach aus der Historie so ein Stück weit. Aber de facto bin ich da jetzt nicht bereit zu sagen, man überlässt da sozusagen Broader Media die Meinungsbildung. Ja, weil ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch die letzten 2-3 Jahre eine gute Entwicklung, was das ganze institutionelle Thema angeht und dass jetzt auch gerade die ganzen Großen draufspringen. Von daher bin ich der festen Überzeugung, wir haben jetzt auch ein Narrativ und ein Vibe-Shift in dem Segment. Und von daher bin ich jetzt schon mal viel, viel froher, dass man offenere Gespräche über Krypto führen kann. Ich bin jetzt auch viel so auf den Börsentagen unterwegs in Deutschland, wo ja eher, also das ist ja wirklich so, da bin ich ja der absolute Exot, ja, wenn ich da über Krypto spreche, ja, weil da ist so Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe etc. ETFs, und da bin ich natürlich so, werde ich auch mal belächelt, wenn ich da bin, und da musst du wirklich so diese Überzeugungsarbeit noch leisten, die ich eigentlich die letzten Jahre auch schon immer wieder geleistet habe, aber da kriegst du auch das beste Feedback und auch die Rückmeldung, was ist denn gerade spannend, wie ist das Narrativ und wie holt man die Leute da eigentlich ab. Das ist sehr viel Manual Work, aber das mache ich gerne, um da einfach auch die Leute, ja, einfach fit zu machen und ein bisschen aufzuzeigen, was sie bestenfalls nicht tun sollten und wie sie nachhaltig, langsam und sicher an die Sache rangehen. Das ist eigentlich so der Ansatz, ja.
Was war denn dein erster Kryptokauf?
Bitcoin, tatsächlich, ja. Ganz langweilig. Ich habe damals 2019, die ersten 100 Euro in Krypto, also in Bitcoin gekauft, ja. Also wirklich ganz, ganz klein, ganz, ganz wenig. weil ich auch selber noch nicht wirklich für mich gecheckt habe, okay, da gehe ich jetzt all in und verkaufs Haus und die Wohnung. Das war hier nicht der Fall. Aber halt einfach steady und regelmäßig, ne? So dann weiter aufgebaut, ja.
Du hast ja dann trotzdem noch 2018, 2019 beziehungsweise dann auch 21, 22 Bärenmärkte miterlebt. War das für dich nochmal eine besondere emotionale Herausforderung, gerade weil du ja auch beruflich mehr in dem Bereich gemacht hast?
Ja, klar. Also gerade dann während der Zeit, als ich in dem Space aktiv und beruflich, also professionell unterwegs war, merkst du halt auch sehr schnell diese ganze Dynamik. Also wenn du schon denkst, du arbeitest für ein amerikanisches Unternehmen im Softwarebereich und denkst, das ist dynamisch und du denkst, du hast da Stress und du alterst innerhalb von Jahren, quasi denkst, du wirst Jahrzehnte älter, dann welcome to Crypto. Also ganz andere Nummer, ganz andere Dynamik. Und sobald der Markt einmal in die falsche Richtung dreht, dann hast du halt gleich wieder riesige Kündigungswellen in dem Space und genauso, wenn der Markt nach oben geht, heiern wieder alle wie irre. Also das ist, teilweise frage ich mich da schon, managementseitig, wer trifft da die Entscheidung und warum werden die so getroffen? Also ich kann dir ein Beispiel geben aus einer meiner vorherigen Stellen. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber da war es tatsächlich so, da gab es eine auch Kündigungswelle und da gab es einen Kollegen, den ich dort in eine Stelle empfohlen hatte und der war gerade 2 Tage da und wurde am 2. Tag gekündigt. So, wo ich mir denke, wofür macht man noch das Hiring? Ja, und macht sich den Aufwand, wenn man eigentlich schon weiß, man hat eine Kündigung, die man aussprechen muss oder muss gewisse Layoffs machen. So, klar, manchmal ist die Entscheidung noch nicht fix, dass es wirklich so kommt, aber es gibt doch schon Tendenzen. Das wissen wir doch alle, die irgendwie ein Unternehmen führen, dass wir wissen, okay, habe ich genügend Runrate, habe ich genügend Cashflow, so, und ich weiß ja so grob, wie die Reise ausschaut, ja. Und dass ich dann ad hoc Leute einstelle, die ich dann gleich am 2. Tag wieder kündigen muss, da fehlt mir teilweise so ein bisschen die Kreativität, warum das so sein könnte, ja. Deswegen Krypto ist sehr dynamisch generell als Markt. Und wenn du in Krypto arbeitest, je nachdem für wen und was du arbeitest, nochmal viel, viel dynamischer, viel, viel mehr Druck. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, man altert da nochmal und jeder Bullenmarkt und oder jeder Bärenmarkt. Guck mal, ich könnte ja auch schon längst im AI-Thema oder so unterwegs sein. Und ich bin jetzt, weiß nicht, 4, 5 Jahre in dem Space unterwegs, was auch vergleichsweise mit anderen natürlich noch gar nichts ist. Da gibt's Leute, die schon viel länger als ich dabei sind, aber ich bin immer noch in dem Thema. So, und ich glaube, Consistency is key. Also wenn man da einfach langfristig dranbleibt und das zeigt sich jetzt einfach auch, dass es dann eine gewisse Standing auch bringt und ja auch ein gewisser Trust, ja, und Signal an die Leute, dass ich das jetzt nicht nur mache für den Hype. Also ich habe so viele Leute gesehen im Web3 oder Crypto-Space, war ja immer erst Krypto war shady, dann haben wir das Rebranding gehabt sozusagen in Web3, dann war alles Web3, dann war das wieder okay und dann waren alle Web3-Experten und die Web3-Experten, die es 2023, 2024 rausgespült hat, als das ganze NFT-Game nach unten gegangen ist, die sind jetzt halt alles AI-Experten, ja, so ich denke, ja, ich meine, fair enough, ist ja auch okay. Und ich habe auch natürlich fairerweise immer wieder drüber nachgedacht aus Business-Perspektive, ja, macht es nicht vielleicht mehr Sinn, auf das Pferd zu setzen? Aber ja, ich habe mich jetzt da festgesetzt in dem Thema. Heißt nicht, dass ich nie in meinem Leben irgendwann was anderes mache, aber ich habe da jetzt so einen gewissen Background und auch Expertise und Netzwerk, dass es wenig Sinn macht, jetzt irgendwo anders ad hoc zu wechseln, bloß weil mal der Kurs irgendwie ein bisschen nach unten geht. Genau.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das der Kurs da der Auslöser ist oder ob das einfach eine generelle Tech-Affinität ist, die Leute wie wir einfach mitbringen, die sich in dem Bereich schon jetzt gut bewegt haben, weil du ja auch für den ganzen Blockchain-Bereich eine gewisse Tech-Affinität haben musst. Also, außer du bist natürlich jetzt nur reiner Investor oder Retail-Investor, klar, aber wenn du dich da irgendwann mal anfängst, damit tiefer auseinanderzusetzen, ne, dann geht's ja ganz schnell in Richtung Smart Contracts, ganz schnell in Richtung Development, ja, ganz schnell in Richtung, wie funktioniert alles, und dann bist du ja eigentlich in der Tech-Blase drin. Und dann ist natürlich der Sprung zu AI gar nicht so groß.
Ja, also bei mir ist es total so, ich kam ja eher so aus dem Sales-Umfeld und bin es auch weiterhin. Also ich mache es total gerne, mit Menschen mich auszutauschen. Ich mag es auch gerne, Dinge natürlich zu verkaufen. Das ist irgendwie so meine Natur. Aber ich mag es auch, Lösungen zu verstehen, die ich da verkaufe, und zu verstehen, wo bieten die dann tatsächlich einen Mehrwert. beim Kunden. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich nochmal eine Software Engineering Ausbildung gemacht, weil ich tatsächlich einfach Bock drauf hatte, Dinge noch besser zu verstehen. So. Und während der Software Engineering Ausbildung habe ich halt gesehen, geil, du brauchst eigentlich, und jeder, der jetzt hier zuhört und einen IT-Background hat und seit Jahrzehnten entwickelt, sorry, aber ich habe sehr viel mit Vibe-Coding und quasi auch das Learning mit AI gemacht, weil du einfach sehr, sehr schnell als Dummy in diesem Bereich Dinge besser verstehst. Ja, ich habe dann einfach Claude einen gewissen Fetzen an Code rübergeschmissen, habe gesagt, ey, kannst du mir das erklären? Und so habe ich schneller gelernt. So, schreibe ich jetzt jeden Tag Code? Nein. Kann ich jetzt aber besser verstehen, was zum Beispiel Claude und Claude Code und sowas macht? Ja. Ja, und damit kann ich jetzt einfach auch besser viele Dinge abarbeiten. Und da war es schon gut, dieses Verständnis mal mitzubringen. Da habe ich zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Crawler auf Whale Wallets über die Binance API oder habe mir Binance API Feeds geholt, wo ich gesagt habe, okay, zeig mir an, haben wir gerade eher einen überverkauften Markt oder einen unterverkauften Markt und habe mir da einfach so ein bisschen so Sentiment-Sachen rausgezogen und es ist einfach so Spielereien, wo du sagst, okay, wie könntest du vielleicht dein Trading oder irgendwelche Handelsthemen damit mit einem Edge an Informationsvorsprung rausholen? Aber das war auch eher Spielerei, als dass ich dann gesagt habe, ich hole da den großen Trading-Edge raus aus dem bisschen, was ich da als Anfänger coden kann. Ja, also das ist, glaube ich, auch immer so, ja, das Thema, dass man da sich nicht selbst überschätzen sollte und immer wissen sollte, in welchem Markt fischt man denn hier eigentlich mit welchen Konkurrenten. Genau, ja.
Ja, wenn der IT-Sektor es natürlich guckt, da brauchen wir uns gar nichts vormachen.
Ja, definitiv. Also es passiert halt so viel und das Spannende an der aktuellen Zeit ist ja, dass du eigentlich nichts wissen musst und dir sehr viel sehr schnell aneignen kannst, einfach nur über offengestellte Fragen zu Themen. Ja, so, ja. Also klassisch aus dem Vertrieb, die W-Fragen, ja, wieso, weshalb, warum, wer, wie, was, ja, also wenn du dich damit mit den Fragen durcharbeitest, dann mein Sohn ist das beste Beispiel, der fragt mich 5-mal, warum, ja, das ist, der macht unterbewusst, macht der schon mit mir Root Cause Analysis, ja, kennst du vielleicht aus dem Projektmanagement, ja, also man fragt 5-mal, warum und dann ist man höchstwahrscheinlich erst auf dem wirklichen Problem gelandet und das macht der schon und ich glaube, wenn jeder das macht und einfach Claude und vielleicht auch andere LLMs nutzt, um ja mehr Wissen sich anzueignen und auch zu Krypto, fragt die KI alles zu dem Thema, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Sind alle Infos, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, sind alle Infos, die man da bekommt, ungefiltert immer richtig? Nein. So. Und da muss ich auch revidieren, was ich eben gesagt habe, du kannst ohne Wissen alles lernen, das ist richtig. Aber wenn du eine gewisse Expertise in dem Bereich hast, bist du mit KI natürlich immer besser dran und kannst Informationen schneller filtern und schneller qualitativ aufwerten als jemand, der das nicht kann. Deswegen glaube ich schon, ist es wichtig, dass wir Domain-Expertise haben und unsere Expertise mit KI leveragen können, also hebeln können. Aber nichtsdestotrotz, ich sage auch zu meiner Frau, zu meinen Bekannten, wenn sie kommen und fragen mich was, ich sag so, hier ist Claude, hier ist ChatGPT, frag doch erstmal da. Und wenn du da nicht weiterkommst, komm zu mir. So.
Einfach mal machen.
Ja, genau, einfach mal machen. So, ich finde so viele sind so oft in dem, ah ja, ich weiß das ja jetzt gar nicht. Ja, Leute, wir haben Internet, wir haben KI für $20, legt los. Ja, und
der Zugang zu Informationen war noch nie so leicht wie zur heutigen Zeit.
Ja, und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, werde ich dann auch von einigen gefragt, so, ja, aber warum hast du dann einen Weiterbildungsanbieter? Also, ne, so, es ist ja total konträr
eigentlich. Ja, ja.
Puh, genau, richtig. Und die Frage, der Frage stelle ich mich auch irgendwie immer wieder. Und ich glaube halt einfach, dass Wissen strukturiert und von Experten kuratiert dann noch einen gewissen Wert hat, ja, plus AI und Learning und Vertiefung dann das Gesamtpaket ergibt. So.
Ja.
Und da sind wir gerade dabei, das halt weiter auszubauen und da unsere eigene Plattform da an den Start zu bringen. So, das ist so mein Ansatz. Ob er funktioniert? I don't know.
Lass uns das da mal eintauchen, weil wir ja gerade die Überleitung haben von, du hast dich für Software Development interessiert, hast da auch wieder eine Weiterbildung gemacht.
Ja.
Was steht denn bei Crypto-Nerds alles an? Also wir haben die Kurse, wir haben den Podcast, aber ich weiß ja aus Interna, dass du munter auch an zusätzlichen Projekten arbeitest. Erzähl da mal.
Ja, das Ding ist, Also ich kenne es noch aus meiner Sparkassenzeit. Damals, als ich mich das erste Mal mit Aktien auseinandergesetzt habe, war das, da gab es natürlich noch nicht so viele Informationen. Da gab es Fachlektüre, da gab es ein paar Informationsportale natürlich damals auch schon. Aber da gab es dann sowas wie ein Planspiel Börse. Ja, so, und darüber konntest du Aktien handeln und konntest dann irgendwie was gewinnen in dem Bereich. Und das fand ich eigentlich schon immer eine ganz gute Engine, um letzten Endes spielerisch zu lernen. So, und ich habe mir jetzt in den letzten Monaten immer die Frage gestellt, ist zwar nett, Kurse zu haben, es ist auch nett, irgendwo den Podcast zu haben, aber was ist so dieses Bigger Picture und wie kann man das weiter in ein sinnvolles Produkt und sinnvolle Plattform überführen? Und da habe ich mir tatsächlich echt lange Gedanken gemacht, auch mit meinem Team gemeinsam und mit vielen Leuten auch extern gesprochen, was sie davon halten, viele Leute von Exchanges etc. etc. Und wir arbeiten gerade an unserer eigenen Education und Trading Plattform. Und die Trading-Plattform ist natürlich etwas, was nicht mit Echtgeld gemacht wird, sondern das ist eine reine Demo-Plattform, um halt quasi das Wissen mit wirklich auch Action zu verbinden, als auch Community und so ein Stück weit Gamification und das halt in eine Plattform zu gießen. So. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir damit jetzt demnächst an den Start gehen. Wir haben jetzt gerade so eine Beta-Tester-Phase am Laufen. Also das heißt, wenn da irgendjemand Lust hat, packen Sie einfach mal in die Shownotes hinterher. Und könnt ihr euch gerne noch anmelden. Wir lassen das jetzt noch bis Ende März, Anfang April laufen. Wir haben jetzt schon so knapp 120 Beta-Tester drin und wir wollen so 150, 200 haben. Also sind noch ein paar Plätze frei. Und da geht es dann darum, die Plattform einmal durchzutesten gemeinsam, die ersten kleinen Wettbewerbe zu machen und das mal so ein bisschen zu testen. Kommt das gut an? Nochmal ein Stück weiterzuentwickeln und vielleicht nach den Sommerferien dann damit live zu gehen. Aber ja, das ist so der nächste Evolutionsschritt zu dem Thema, wie konnte man eigentlich als Geschäft, Unternehmen mit dem, wie man mal gestartet ist, weiter? Und auch der Podcast, muss ich ja auch sagen, das habe ich mal vor 2,5 Jahren, weil ich einfach Bock drauf hatte, mehr Leute und spannende Leute kennenzulernen. Das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz. Habe ich gesagt, komm, lass mal einen Podcast machen, ein paar Leute einladen und irgendwo diese Gespräche, die wir ja auch immer wieder führen, Sascha, im Hintergrund, das ist eigentlich auch spannend, mit den Leuten nach außen zu tragen. So. Und da hatte ich durch meine verschiedenen Stellen bei Chainalysis und Co. Natürlich auch spannende Leute kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass die einfach einladen und mal regelmäßig damit sprechen. Dann habe ich es wieder einschlafen lassen. Ja, und dann war das so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, mache ich es jetzt nochmal oder mache ich es nicht? Und dann haben wir halt voll angefangen damit. Und jetzt stehen wir halt ganz woanders und es entwickelt sich einfach gerade ganz viel. Aber der Markt ist auch nicht ganz einfach und sowas auch Bootstrap komplett aus eigenem Geld hochzuziehen, ist natürlich auch nicht einfach. Ne? So, ja. Also, ja, spannende Phase gerade, muss ich sagen, ja.
Hast du jetzt, wie viele Episoden hast du? Über 100?
Das müsste gut hinkommen. Genau, wir machen ja jetzt, wir zwei machen unsere Uncut-Episoden. Da gibt es ja noch die Basics und die Experts, die immer so einen zweiwöchentlichen Wechsel sind. Müsste hinkommen mit 100, ja, über 100 jetzt inzwischen. Ja.
Und wie hat sich dein Interviewstil verändert von Folge 1 bis heute?
Boah. Puh, also ich würde sagen, dass ich ein bisschen lockerer bin in dem Gesprächsstil, würde ich mal sagen, und natürlich auch ein bisschen erfahrener. Man probiert natürlich die Gespräche ein Stück weit auch für die Gesprächspartner vorzubereiten, dass man ein bisschen Research macht. Ich probiere aber meist auch nicht zu viel zu machen, weil ich finde, du musst ja auch immer noch interessiert an deinem Gegenüber sein, so dass du da auch Dinge rausfindest, die du vielleicht nicht komplett vorrecherchiert hast und auch nicht so zu starr in deinem Muster oder Rahmen zu sein, wie du sozusagen interviewst. Ja, und ich hoffe, dass es da draußen gut ankommt und schreibt gerne mal irgendwie in die Kommentare, was ich da auch anders und besser machen könnte. Ich lerne ja da nie aus, aber ich würde sagen, zwischen Folge 1, wo auch das ganze Technik-Setup, also guck dir mal einfach nur die Bilder und die, das hatte ich im Hoodie da und das sah irgendwie alles ganz komisch aus. Ich weiß noch,
man, ich sitze auch lundiger.
Ja, du fängst ja auch gerade erst damit an, lieber Start. Nee, also das war halt ganz anders so. Und ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht bei der Perfektion. Ich gucke auch noch immer Kamerasetup, passt das, ist das cool, hört man mich gut, aber inzwischen ist so ein gewisser Standard erreicht. Du musst ja dann auch immer, also die Leute wissen ja teilweise gar nicht, wie viel Aufwand das ist, so einen Podcast zu machen. So, Es ist natürlich schon viel einfacher geworden, aber du brauchst ja trotzdem immer noch einen, der das Audio-Leveling am Ende macht, ne? Also Mastering vom Audio so ein bisschen zumindest, dass es nicht ganz so bescheiden klingt. Dann brauchst du einen Cutter, der das mit Videoschnitt und Shorts und sowas macht. Und da sind wir auch noch nicht am Ende angelangt, was man alles machen könnte. Ist halt auch immer alles eine Ressourcenfrage. Und also wir gucken, dass wir da Stück für Stück besser werden. Und wenn es da Tipps und Tricks und Vorschläge gibt, gerne her damit. Aber ja, wir probieren uns eigentlich ständig mit neuen Formaten, neuen Ideen immer mal wieder neu zu erfinden und da ein Stück weit voranzukommen, ja.
Gab es einen Gast, bisschen nur eine Folge, auf die du besonders stolz bist?
Ja, ich würde sagen, es war schon echt ziemlich cool. Klar, kann ich jetzt nicht sagen, ich mache jetzt krasse Unterschiede zwischen meinen Gästen. Also ich bin immer happy mit allen Gästen, die da sind. Aber es gibt natürlich Leute, die sind international und auch überregional massiv bekannt. Und ich fand es schon ziemlich cool, dass Yatsu von Animoca Brands dabei war, der natürlich im Web3 und Crypto-Space einer der größten Investoren ist, mit über, weiß ich nicht, 600 Beteiligungen inzwischen, der auch so eine richtige, so ein Opinion Leader in dem Bereich ist, richtiger Vorreiter und der auch noch Deutsch spricht. Ja, das war mir genau, das wissen die wenigsten, weil er gibt eigentlich auch nur Interviews bei, weiß ich nicht, CNN, hält TED Talks und sowas. Also macht halt nur so richtig große Dinger. Ja. Und er ist aber in Wien geboren und für die Leute, die es jetzt nochmal anhören wollen, wir können das auch nochmal verlinken. Und er ist halt echt ein sehr, sehr humble, entspannter, toller Typ. Also wirklich, das war so eine Folge, wo die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der Austausch war sehr, 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 sehr angenehm und war natürlich einer der Gäste, der nicht einfach zu bekommen war. Aber tatsächlich, ja, also gibt's, glaube ich, auch noch zwei, drei mehr, die ich da aufführen kann. Zum Beispiel Philipp Zentner von Li-Fi. Das war auch eine Folge. Er ist ja in New York inzwischen. Und ich finde seine Story als Founder im Crypto-Space wahnsinnig stark. Der hat, glaube ich, inzwischen schon 50 Millionen geraced für seine eigene Company und hat da auch von den Ups und Downs erzählt und so. Das fand ich auch schon sehr, sehr beeindruckend, aber gibt sicherlich noch zwei, drei mehr, aber das sind so die eins, zwei, die ich sehr, sehr spannend fand und ja. Na, jetzt gucken wir auch gerade nach neuen Gästen wieder und schauen wir mal, wie wir da noch so bekommen in nächster Zeit. Ja,
ja, ich treffe Yat immer wieder auf internationalen Events. Ich gehe gleich hin und spreche ihn immer in Deutsch an, dann siehst du immer die Köpfe sich drehen so.
Wie? Ja, genau. Nee, also ich habe ihn ja auch initial quasi durch die Conference damals bei euch kennengelernt und du hast ja dann auch so ein bisschen, um ja aus dem Nähkästchen zu plaudern, da das Intro gelegt. Und das ist natürlich dann auch so, dass man muss sich, ich glaube, ein Learning im Krypto-Bereich oder auch im gesamten Leben, vernetzt euch einfach mit Leuten, schaut, dass ihr Mehrwert stiftet und meistens kommt das dann auch irgendwie zurück, ja, dass man dann ein Intro bekommt oder. Und von daher ist es, glaube ich, eins der Key Learnings, dass man, guck mal, wie viele Events ich auch mache, wie viele, also was ich alles so mitnehme. So, müsste man das alles machen? Nein, aber du lernst immer spannende Leute kennen und dann ist immer die Frage, was machst du selbst draus? Ja, so, und ich glaube, wenn du das nutzt und auch so, es geht ja nicht darum, irgendwie nur die Kontakte auszunutzen, sondern auch, es ist ein Geben und Nehmen, ja, und so baut man ja Relationship auf. Und ich denke, das gelingt mir eigentlich hoffentlich ganz gut. Ja,
ja, viele unterschätzen das, glaube ich, auch, weil viele im Netzwerken machen den Fehler, wenn sie sich mit einer Person unterhalten und sie gerade diese Person jetzt im Moment nicht brauchen können für den Use Case oder was auch immer, die Person links liegen lassen. Aber ich kann sagen, mir ist es so oft gegangen, die letzten Jahre, dass die Person dann Position gewechselt ist, in Unternehmen hereingekommen ist, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird's aber spannend.
Ja.
Oder, dass ich, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre danach auf einmal doch einen Use Case ergeben hat, wo dieses Gespräch mir wieder in Erinnerung gekommen ist, wo ich gedacht habe, jetzt können wir nochmal reden.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, so dieses klassische Beziehungsmanagement ist nicht für jeden was so. Also dieses auch wirklich sich immer regelmäßig bei gewissen Leuten auch zu melden. Und also guck mal, dieses Ding, dass Leute überhaupt mal miteinander telefonieren, ja, das wird ja schon immer weniger. Und gerade so im Crypto-Space sind viele Leute überrascht, A, was ich mir teilweise so merke und B, wo ich einfach merke, ah, guck mal, ich habe da letzte Woche mit dem gesprochen, ich habe heute mit demjenigen ein Thema gehabt und irgendwie könnten die gut zusammenpassen und dann probiere ich die zusammenzubringen, so, ja. Und ich glaube, das ist auch was, was mir über die letzten Jahre zugutekommt, dass ich da viele Synergien für Leute irgendwie ermögliche. Und das kommt dann meistens auch irgendwie positiv zu einem wieder zurück. So, ja. Und ich denke, da sollte man sich auch nicht zu sehr in den Fokus selbst schieben und sagen, oh, ich muss jetzt gucken, was ich hier für mich rausholen kann. Das ergibt sich irgendwann. Und irgendwann merkt man auch, wenn man mehr reingibt, als man wieder zurückbekommt, ja, dann ist eine Beziehung wahrscheinlich auch nicht mehr langfristig interessant, so wenn es immer nur von einer Seite kommt. Ja. Und so ist es ein Geben und Nehmen und so sollte das auch sein. Und so probiere ich das auch zu handhaben. Ja.
Hörst du selbst noch Podcasts dann?
Ultra viel. Also ich höre tatsächlich, fangen wir doch mal an, Doppelgänger-Podcast Philipp Klöckner und Philipp Klöckler oder irgendwie. Ich krieg's immer nicht. Die heißen beide quasi fast identisch und das ist irgendwie auch so der witzige Ansatz hinter diesem Podcast. So sind die auch irgendwie zusammengekommen. Die machen halt so Aktientalk, Investmenttalk, ja. AI-Talk und sind da relativ groß. Hier guck mal, Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Genau, so die zwei höre ich ganz gerne. Ich höre aus meinen Marketingzeiten immer noch den Godfather of Podcast, Philipp Westermeier mit dem OMR-Podcast, weil er auch sehr viele spannende Persönlichkeiten aus dem Unternehmertum dabei hat. Ich habe mir eine ganze Zeit lang auch Hopf und Hoss angetan, um zu gucken, was da so abgeht. Wissen wir jetzt auch, was da draus geworden ist, nämlich nichts mehr. Dann höre ich noch sehr, sehr viel tatsächlich auch Krypto-Podcasts, aber meist dann amerikanische. Ich höre aber auch immer mal wieder die Kollegen von Alles Coin, Nichts Muss. Das ist auch was, wo ich immer mal wieder reinhöre, was natürlich jetzt aber für mich, weil da relativ viele Überschneidungen da sind, nicht mehr ganz so interessant ist, dass ich mir da jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden antue. Aber finde ich auch gut. Also machen auch einen sehr, sehr guten Job, sind meist noch mal ein bisschen tiefer drinne, also ein Layer unter uns, würde ich mal sagen. Ja, obwohl sie auch sagen, sie sind beginnerfreundlich. aber ist immer eine Frage der Perspektive. Und was höre ich noch sehr oft? Ja, so politische Podcasts, so Ronsheimer und sowas, um immer mal...
Internationale gar nicht? Also englischsprachige?
Ja, doch. Doch. Tatsächlich immer mal wieder Joe Rogan, auch wenn er natürlich ein Charakter ist, der nicht einfach ist. Aber der hatte zum Beispiel mit Jensen Huang, hatte der letztes Jahr einen Podcast, den fand ich sehr, sehr gut. Einfach aber eher wegen Jensen Huang von Nvidia und weniger wegen Joe Rogan. Und jetzt müsste ich eigentlich mal durch meine Podcasts gehen. Aber ich höre sehr, sehr viel Podcasts. Also ich bin viel mit dem Hund draußen oder wenn ich auf dem Rad unterwegs bin, dann höre ich eigentlich hauptsächlich Podcasts. Ja, genau.
Ja, gute Überleitung. Wie sieht denn so dein typischer Tag aus bei dir? Wann stehst du auf? Was machst du da? Ja,
interessiert das die Leute?
Und das Arbeiten an?
Interessiert. Das ist ja immer deine Lieblingsfrage, ne? Ja, sehr gut.
Weil weißt du, wenn ich das erste Mal von dir höre, mache ich schon fast meine erste Pause.
Ja, ihr müsst wissen, Sascha und ich tauschen uns natürlich relativ regelmäßig. Einen Podcast habe ich noch vergessen, Founder Mode Podcast von Felix Eiser. Den finde ich tatsächlich auch sehr gut, den höre ich in letzter Zeit auch sehr, sehr oft tatsächlich. Wie sieht mein Tag aus? Mensch, ich habe Kind, Frau, Hund, Haus. Da hast du halt erstmal so ein paar Verpflichtungen, aber ich probiere meistens so um zwischen 6 und 7 irgendwie aufzustehen. Ich achte dieses Jahr ein bisschen mehr auf meine.
Was tust du zwischen 6 und 7? Aber also ja. Ich habe ja auch schon, bei mir gibt spätestens das Kind vor, wann ich aufzustehen habe.
Ja, aber der schläft bis halb 7, 7 spätestens. So, also von daher, wir haben da jetzt auch nicht so einen Rush, dass wir ihn um 7 Uhr schon im Kindergarten haben müssen. Das zum Glück, ja, bin ich auch sehr dankbar für. Aber wir gucken immer so 8:30, 9 spätestens im Kindergarten und dann ist das eigentlich relativ entspannt zum Glück. Wie sieht der Tag dann aus? Ich hab Kundenaufträge, bearbeite quasi Themen, die bei Kundenaufträgen anstehen. Das ist ja so mein Brot- und Butter-Geschäft, wodurch ich einen Großteil des Ganzen refinanziere. Ich habe einige Partner, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Mit denen muss man dann gewisse Themen besprechen. Ich schaue, dass ich dann an unserer Produktthematik weiterentwickle und weiter teste. Da sitze ich teilweise auch Tag und Nacht und teste das einfach selber durch, damit ich... Bin ja auch so ein kleiner Monk, was das angeht. Also mir fallen dann Details auf, die würden anderen nicht auffallen und da hänge ich mich dann auch dran fest. Mittags meistens irgendwie was essen mit meiner Frau. Glücklicherweise ist das so, dass wir das auch entspannt miteinander machen können. Und
ja, dann ist es so, nachmittags ist meistens so ab 15 Uhr nochmal so eine Hochphase bei mir, wo ich dann schaue, dass ich dann meistens Meetings mache. Vormittags eher weniger, weil ich da noch nicht so richtig zu gebrauchen bin. Da probiere ich dann immer Themen und Aufgaben wegzuarbeiten.
Und das wird Nachmittag besser?
Mit Meetings, meinst du?
Na, dass du zu gebrauchen bist.
Ey, ihr merkt schon, wenn ihr hier zuhört, ja, Sascha ist komplett voreingenommen, ja, und befangen, ja, also glaubt ihm hier gar nichts. Ja, nachmittags, ich bin nicht so der Morgenmensch, deswegen bin ich jetzt auch nicht böse drum, wenn ich nicht um 5 Uhr aufstehen muss. Aber ich habe mich jetzt schon dazu gezwungen, um zwischen 6 und 7 aufzustehen, ja, also das ist schon für mich hart, und bin dann aber tatsächlich meistens, wenn mein Sohn im Bett ist, so 7:30, 8, dann kann ich nochmal bis 23 Uhr ziemlich gut durcharbeiten und teilweise auch noch länger. Das ist schon was, wo ich sage, da kommt auch meine Frau dann hier um die Ecke und sagt, ey, wie geht es denn eigentlich, dass du noch wach bist und ich hier schon fast weggeschlafen bin? Aber das ist, glaube ich, eine Typfrage, ob du eher Nachteule oder so der, weiß ich nicht, frühe Vogel bist. Du bist eher frühe Vogel, Sascha, oder?
Beides.
Beides? Okay, also du musst einfach der frühe Vogel sein.
Zieh durch von 6 bis 23, 24 Uhr.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Sascha, du bist halt einfach ein Macher. Ja, sehr gut. Ja, nee, aber
das ist in das private Umfeld eintauchen. Es geht ja hier nicht um mich, sondern es geht um dich.
Ja.
Wie wir ja gerade von deinem Tagesablauf gehört haben, hast du ja relativ viel Freizeit den ganzen Tag über. Machst du dann auch noch Hobbys, die du dann quasi in diese freien Lücken reinschiebst?
Ah, Sascha. Also das, was du jetzt als Freizeit bezeichnest, ja, und was du hier so darstellst, ist tatsächlich gerade in den letzten Wochen und Monaten, muss ich sagen, echt weniger geworden. Also ich habe mal sehr passioniert Tischtennis gespielt und spiele das auch schon seit meiner Jugend, habe dann 14 Jahre gar nicht mehr gespielt und jetzt vor 3-4 Jahren wieder angefangen. Das lasse ich jetzt aber auch gerade schon wieder auslaufen, weil ich tatsächlich nur noch Zeit habe, um zu spielen zu gehen und Training schon gar nicht mehr. Deswegen, ja, machen auch Spiele gerade weniger Spaß. Das ist, wenn du jetzt verlierst, dann bin ich dann immer nicht so hoch motiviert. Also so viel Freizeit ist jetzt gar nicht mehr. Wenn du dann Frau, Kind und alles unter einen Hut bringen möchtest, ist nicht immer ganz so einfach. Und ja, in der Freizeit, was mache ich? Also ich bin echt viel unterwegs, auch auf Konferenzen und Events. Das bezeichne ich fast schon als Freizeit. Und so dieses ganze Thema Hobbys, ja, Rennrad fahre ich noch, aber auch unregelmäßig will ich jetzt wieder mehr mit anfangen. Klar, die letzten Monate hat es sich jetzt nicht so ergeben mit, weiß ich nicht, 50 Zentimeter Neuschnee Rennrad zu fahren. Ja, und ansonsten Tischtennis war eigentlich immer so mein großes Hobby und klingt jetzt ein bisschen traurig, ne? Aber irgendwie arbeite ich halt auch viel an der Firma gerade und gehört halt auch zur Realität dazu, dass das irgendwo auch ein Teil der Freizeit ist. It's part of the game.
Genau. Definitionssache alles.
Bitte?
Ist alles Definitionssache.
Ja, es ist ja auch, also mir macht es ja auch total Spaß irgendwie, mich thematisch in Sachen reinzuarbeiten und dann auch an dieser Plattform, an unserem Thema da weiterzuarbeiten, weil ich auch Bock da drauf habe. Ja, so. Und andere verstehen das auch nicht. Ist auch total okay. Und ich habe da ganz, ganz viele Leute im Umfeld, die halt sagen so, hä, warum bist du dann abends noch so lange am Rechner und so? Und dann sage ich, ja, nicht, weil ich muss, sondern weil ich Bock habe. Ja, so. Ja. Das war halt auch eine Sache. Ich war ja auch ganz lange Zeit angestellt und fairerweise habe ich es auch nicht immer ganz so lange in angestellten Positionen ausgehalten, weil irgendwann der Punkt kam, dass ich entweder nicht weitergekommen bin oder dass sich einfach auch Dinge langweilig für mich geworden sind. Also ich glaube, was viele auch nicht wissen, ich habe es jetzt nicht diagnostiziert bekommen, aber ich glaube, ich bin maximaler ADHSler. Und deswegen, bitte?
Was?
Hä? Und deswegen ist es so ein Thema so, nach einer gewissen Zeit muss ich mich auf einfach neuen, frischen Themen widmen. Und deswegen ist das, was ich jetzt gerade mache, mit verschiedenen Kunden, verschiedene Partner und so, eigentlich schon sehr erfrischend, weil ich mich immer wieder neue Themen eindenken kann. Und das ist schon, hilft mir gerade mehr. Genau.
Das kenne ich. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du in festgefahrenen Strukturen bzw. Arbeitsabläufen hängen bleibst und jeden Tag reichen, machst du es ja so in der Horror. Wobei viele Menschen finden es ja trotzdem, die sind da vollkommen okay damit, was noch super ist, aber ich könnte es auch nicht.
Ja,
ich bin da sehr ähnlich, ich schmeiß mich lieber in neue Sachen rein.
Ja, es ist tatsächlich, jedem das, wie er sich am wohlsten damit fühlt. Und ich denke mir auch manchmal, ey,
wäre es nicht einfacher, einfach einen Job zu haben und dann 9-to-5 zu machen und dann Füße hoch?
30 Tage Urlaub, Füße genau. Hochlegen haben, auch
Bonuszahlung. Ich sehe das bei meinem kleinen Bruder. Der ist angestellt, der verdient einen guten Lohn, hat gute Kondition. Und da denke ich mir auch so, für was machst du dir eigentlich den Stress so? Aber es macht ja auch Spaß so. Und du hast ganz andere Freiheiten, wenn ich jetzt halt am Nachmittag mal sage, ich will mit meinem Sohn irgendwie zum Fußball gehen, dann gehe ich halt mit ihm zum Fußball, weil ich das halt entscheide. So, wenn ich im Job bin, dann bin ich halt irgendwo weg und kann das nicht machen. Ich muss sagen, es hat einfach alles seine Vor- und Nachteile, ganz klar, dass du selbstständig bist. Und das heißt aber auch, wenn ich am Nachmittag mir die Freizeit nehme, muss ich am Abend halt weitermachen, ja, weil von alleine erledigen sich die Dinge nicht. Aber
hast du mehr Geschwister?
Nee, einer.
Ein Bruder.
Genau, ein Bruder. Genau, richtig. Keine Großfamilie. Ja. Nee, aber das ist so, es macht mir einfach Spaß. Ich finde es cool, ich finde es abwechslungsreich. Es passiert viel in dem Space, deswegen ist das auch was frisch hält. Was aber auch manchmal ein bisschen exhaustive ist. Das ist eher anstrengend einfach, weil du kannst nicht bei allen Themen am Zahn der Zeit sein. Und deswegen finde ich auch immer so Leute, die klassisch sagen, sie sind Krypto-Experte. Du kannst Experte für gewisse Teilbereiche sein, aber so der übergreifende Experte kannst du meiner Meinung nach gar nicht sein. Du kannst ein guter Generalist sein, der versteht, wie die einzelnen Bereiche funktionieren und wie sie zusammenwirken, aber so der Experte, wie sie ja auch manchmal irgendwie so darstellen, ist halt echt schwierig, ne? Ich weiß, dass es in der Vermarktung hilft, bin aber auch kein großer Freund von, muss es aber eigentlich auch mehr machen, um einfach mehr Präsenz zu bekommen. So muss man fairerweise so sagen.
Du reist auch sehr viel rum, Konferenzen, und das siehst du ja eigentlich auch als mit so fast als Freizeit. Gibt es ein Lieblingsreiseziel? Also sowohl beruflich als auch privat oder vielleicht beides die gleiche Stadt?
Boah, ich bin tatsächlich sehr gern in München und in Wien unterwegs. Zürich ist so die Hauptstadt, wo ich mag ich sehr, sehr gerne. Und in Deutschland würde ich so sagen, außer Hamburg noch München. Und Overseas, also was heißt Overseas, ist ja nicht, aber Dubai fand ich halt einfach die letzten Jahre immer sehr spannend. Ist gerade nicht möglich. Wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, Token 2049, so das große Event im April. Sieht schwierig aus, ja. Die Situation wird sich da wahrscheinlich auch nicht großartig verändern in nächster Zeit, so dass man dann sagt, man kann das alles darstellen. Drücken wir mal die Daumen, dass das einigermaßen mit einem blauen Auge davon kommen, weil du als Eventveranstalter weißt ja auch, stell dir vor, in Deutschland wäre diese Situation und du müsstest das Event absagen. Es ist natürlich echt schwierig. Von daher, Daumen sind gedrückt da an die Kollegen. Aber ja, wenn ich reise, also Dubai war ich immer ganz gerne, bin aber auch immer gerne nur eine Woche oder zwei da und dann wieder zurück aus dieser Mad World. Ja, ich mag es ganz gerne hier in meinem Homeoffice mit Ruhe und ein bisschen Abstand zu dieser dynamischen Welt. Das passt eigentlich ganz gut, ja.
Ja. Schön überlegen. Wie lange machen wir noch? Viertelstunde noch? Ein paar schnelle Fragen?
Ja, mach mal so 10 Minuten schnelle Fragerunde irgendwie zum Abschluss. Dann sind wir da, glaube ich, auf einer ganz guten Länge.
Lass mich überlegen. Was können wenige Leute, aber du kannst das besonders gut?
Unter hohem Druck präzise arbeiten. Also das ist ja so dieses ADHD, ADHS-Thema. Also ich war immer damals in meinen letzten Jobs, immer dann, wenn die Kacke am meisten gebrannt hat und die Leute eigentlich keinen Bock hatten, ein Thema anzufassen, weil es ihnen zu stressig war, war ich derjenige, der dort die Feuerwehr gespielt hat und auch in die unangenehmen Situationen reingegangen bin. Das war tatsächlich so meine Spezialaufgabe. Und das würde ich sagen, das kann ich sehr gut. Und andere vielleicht mögen es nicht so, weil es halt auch kann eine sehr unangenehme Situation sein. Stell dir vor, ein Projekt ist kurz vorm Scheitern und du musst dich dann mit dem Budgetgeber, CEO, mittleres Management auseinandersetzen und das Ding irgendwie wieder auf die Bahn lenken. Das ist natürlich nicht ganz einfach so. Und das habe ich eigentlich immer ganz gerne gemacht. Natürlich waren das fordernde Situationen, aber das habe ich echt immer ganz gerne und gut gemacht. Und ich glaube auch so dieses ganze connecten, Relationship Management, so mit Leuten im Kontakt bleiben. Ich glaube, das mache ich auch ganz gut. Sonst würde auch so dieses ganze Podcast-Thema nicht so laufen, wie es läuft. Und das sind so die zwei Themen, die ich, glaube ich, ganz okay kann. Ja.
Was ist der beste Ratschlag, den dir jemand in der Kryptobranche gegeben hat?
Boah.
Das ist nicht einfach. Ich glaube, alles.
Genau, außerhalb der Kryptobranche, so generell. So, was ist der beste Ratschlag, den du in deinem Leben mitgenommen hast?
Also im Kryptospace würde ich sagen, was gab es da für gute Ratschläge? So das ganze Thema, also wirklich, bevor du irgendwo investierst oder irgendwo reinfomost, lieber nochmal durchatmen, gucken, ob alles korrekt ist und erst dann den Kaufen-Button betätigen. Ich glaube, das schützt dich vor sehr, sehr viel. Das war jetzt aber auch kein konkreter Rat, den ich so als Wisdom bekommen habe, aber das ist, glaube ich, so ein Learning. Auch, ich finde auch dieses ganze LinkedIn-Thema mit LinkedIn-Job-Vermittlung ist ja auch gerade, wo sehr viele Scams passieren. Also auch da einfach nur so als gut gemeinter Tipp, so einen richtigen Rat, weiß ich nicht, ich hatte jetzt nicht so einen Mentor, der dann so der die übergeordnete Instanz war und dann gesagt hat, pass auf, junger Padawan.
Dann irgendwie was gedroppt hat, wo du gedacht hast, ja, das wird mein Lebensgrundsatz, hast du nicht.
Ja, also ich glaube, was ich viel von anderen Unternehmern, die einfach auf einem schon weiter sind als ich, gelernt habe, ist halt einfach gewissermaßen machen, ja, und an sich glauben. Und das ist nicht immer einfach. Und eine gewisse Resilienz zu haben, auch an einem Thema dran zu bleiben. Das sind, glaube ich, so die Themen. Also gerade auch ich sage dann, oh ja, hier kommt ein neues Thema auf, das ist aber spannend, lass da mal was für bauen, lass da mal was probieren. Aber ich glaube, so diese Konsistenz einfach durchzuhalten, und das habe ich letztens auch irgendwo im Podcast gehört, einfach auch als Unternehmer mal die ersten 2-3 Jahre zu überleben, ist ja schon mal, da sortierst du dich ja schon mal vom ganz, ganz vielen anderen Unternehmen um dich drumherum aus, weil die meisten in den ersten 2-3 Jahren ja wieder die Bude zumachen, ja. Und ich glaube, wenn du das so überstehst, vielleicht altert das hier auch schlecht, mal sehen.
Ja.
Aber tatsächlich ist das was, wo ich sagen würde, einfach mal machen, mutiger sein, Dinge konkret angehen und einfach Konsistenz an der Sache dranbleiben und durchziehen. So. Weil das ist auch was, ich bin sehr viel hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Themen und das, was ich jetzt mache, mache ich echt schon am längsten, so 5 Jahre. Das ist, glaube ich, so das Ding. Aber es ist jetzt nicht so der super Wisdom gewesen, würde ich sagen. Aber
war jetzt auch die Ammo, weil es ein bisschen Mauer war. Lass es mal machen.
Ja, sorry. Aber ist nicht vorbereitet.
Weil du hast am Anfang gedacht, dass dich auch hier in der Nachbarschaft oft mal Leute drauf ansprechen.
Ja.
So, wenn du jetzt, keine Ahnung, abends mit dem Nachbarn zusammenstehst auf 2, 3, 4 Astra oder je nachdem, welche Plörre ihr im Norden trinkt und als Bier bezeichnet. Wenn der sagt, pass auf, ich habe jetzt 500 Euro, ich will in Krypto, was gibst du dem mit auf den Weg?
No financial advice als allererstes. Und dann würde ich ihm anraten, alles in den Trump-Coins zu investieren. Ein Spaß. Nee, also würde ich ganz klar sagen, kauf in Tranchen Bitcoin ein, guck dir den Kurs an, ja, also jetzt gerade so in der letzten Phase, was wir auch oft besprochen haben, guck dir an, wenn der Kurs bei 65 steht, kauf für 100 ein, wenn er auf 60 runterfällt, kauf für vielleicht 200 ein, wenn es wieder leicht nach oben geht, kauf dich wieder ein, also ein bisschen Dollar-Cost-Averaging, halt mit ein bisschen Beträgen und dann lass es liegen die nächsten 15 Jahre und vergesst es einfach und wach dann wieder auf und guck, was draus geworden ist, so. Also weil für die meisten, guck mal, dieses schnell reich werden und durch Trading reich werden und so, für wen klappt das denn? Für die allerwenigsten. Denn die allerwenigsten checken auch dabei, dass Trading halt auch bedeutet, konsistent zu sein, jeden Tag daran was zu machen. Und so dieses, ja, investiere eine Stunde pro Tag und werde profitabel, bla bla bla, ist doch alles Bullshit. Ja, so. Und deswegen glaube ich da, für die meisten ist es gut, macht einen Sparplan. Wenn ihr größere Beträge habt, die ihr investieren wollt, macht das in Tranchen, ja, geht nicht all in zu einem Zeitpunkt, ja, außer der Kurs fällt auf 20.000 runter, dann könnte man das vielleicht machen, geht so Stück für Stück in den Markt, um einfach einen gemittelten Preis zu haben. Vergesst es, lasst es liegen, lasst es für euch arbeiten, macht für eure Kinder einen Sparplan und über die nächsten 18 Jahre kann ich mir sehr gut vorstellen, so meist nämlich für meinen Sohn auch, dass wir da bei ganz anderen Ständen stehen und er sich freut am Ende. So. Das ist es. Weil alles andere ist für die meisten ja auch nicht praktikabel. So.
Ja.
Die wenigsten werden jetzt anfangen und werden sagen, oh geil, ich will jetzt Meme-Coins snipen, ich will jetzt, keine Ahnung, Arbitrage-Trading machen, ich will jetzt ja, so, das ist für die meisten
praktisch. Nee, hä? Was? Methbone aufsetzen.
Ja, so, das ist ja für die wenigsten irgendwie alleine schon das Handwerkszeugs dazu zu haben, da hinzukommen. Ja, es ist ja obere Liga oder Futures zu traden. Ja, also das ist ja, ja, das kannst du keinem Anfänger empfehlen und jeder, der da draußen sowas macht, dem sollen die Hände abfallen. Also ist halt so.
Gibt es denn Fehler, den du immer wieder machst, obwohl du es machst?
Ja, ich lasse mich immer wieder, also das, was ich predige, mache ich meistens auch immer wieder falsch, weil ich mich doch immer wieder sehr, sehr schnell, und das ist ja eh so ein Problem bei mir, anzünden lasse bei neuen Ideen,
ja.
Und dann so ein bisschen den Fokus doch wieder wegwandern lasse und dann auch neue Projekte, wo ich mir denke, oh geil, jetzt hast du hier den Insider, den Edge und willst mal was probieren. Ein, zwei Mal ist das gut gegangen, aber ich würde sagen, in der Mehrzahl ist es eher schief gegangen und ich glaube, wirklich langweilige Varianten wie die letzten Jahre immer wieder regelmäßig Bitcoin kaufen, liegen lassen, nichts machen, ist das einfachere und wesentlich weniger stressigere Modell. Ja.
Wo siehst du,
wie das
ich hab mal so in der Uncut-Folge, aber vielleicht bringen wir es ja auch kurz nochmal rein. Wo siehst du das Bottom bei Bitcoin jetzt in dem Bear Market?
In dem Bear Market ist klar, dass du Bear Market sagst und nicht Bear Market, ne, weil du alte Bayer, du denkst nur an Bier.
Ja,
ich weiß gar nicht, in unserer Prediction-Folge, was hast du
gesagt? Du hast ja jetzt die Chance nochmal zu relativieren und
so. Ja, ich glaube, ich hab 55 bis 60 gesagt.
Ja.
Bleiben und, ja.
Okay.
Würde so zwischen 55 und 60 bleiben, ja. Was hattest du? Aber ich glaube, ich hatte damals 60 bis 70 gesagt in der damaligen Folge. Ich müsste das Transkript nochmal raussuchen. Ich mache das immer. Und du hattest, glaube ich, tiefer gesagt. Du warst auf jeden Fall aggressiver nach unten, meine ich.
Kann sein.
Ja, du warst eher so 50 oder sowas in den Dreh. Ja.
Jetzt machen wir noch eine Frage, Erik.
Yes, shoot.
Why are you gay? Nein. Frage ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Noch in dem ganzen Podcast-Game habe ich schon Bock drauf, es macht Spaß. Und ich will das Ganze auch noch weiter ausbauen. Ich würde gerne dahin kommen, dass ich sage, mit Crypto-Nerds bin ich der führende Anbieter für nachhaltige, saubere Education im Krypto-Segment in Europa. Das wäre mal tatsächlich so ein bold Statement.
Was wäre so die Traumzahl an Usern?
User?
Naja, für die Plattform gibt es da irgendwie so was du im Kopf hast, wo du sagst, ja, da willst du hin?
Naja, also das Ziel ist schon Ende des Jahres so 5.000 bis 10.000 User da drauf zu bekommen. Und wenn du das Ganze über Deutschland hinaus denkst, kann das natürlich noch viel, viel größer werden. Aber auch in Deutschland, das Potenzial im Markt ist genügend da, dass du das auch noch viel, viel größer machen kannst. Also ich denke schon, dass du eine Plattform bauen kannst, wo so 100.000, 200.000 User drauf sind. Das wäre schon signifikant groß für unser Segment, finde ich. Stellen wir uns mal vor, das ist, weiß ich nicht, zweimal Signal Iduna Park, Dortmund voll. Ist schon nicht wenig. Und das ist auch so krass, ne, wenn man sich einfach mal diese Zahl vorstellt, auch so Podcast-Abrufe und Abonnenten und Downloads und sowas. Und wenn du dir das dann mal so, man spricht da mit Leuten so drüber und irgendwie dadurch, dass man sich regelmäßig so die Zahlen anschaut, ist das normal? Und dann sagen die so, wow, ist aber krass viel. Und dann denkst du dir das so, welches Stadion wäre das jetzt, was voll wäre, ja? Und dann scheißt die so in die Hose, vor so vielen Leuten hast du noch nie gesprochen. Aber das ist cool, das macht Spaß. Und auf jeden Fall will ich das ganze Thema Krypto-Nerds als Education-Marke weiter etablieren und als Plattform. Und wenn ich da immer noch in 5 Jahren eine Rolle spiele, in dem Segment, in dem wir da so unterwegs sind, das ist nicht ganz einfach und würde ich gerne machen, ja.
Gut.
Reicht dir das als Antwort, Sascha?
Deine letzten Worte?
Ja, meine letzten Worte. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend, ein bisschen interessant, einfach mal einen Einblick von meiner Seite aus zu bekommen. Ich dachte mir, wir drehen einfach mal den Spieß rum und erklären euch mal so ein Stück weit, wer ich bin, was ich so mache und was auch mein Background ist. Ich glaube, wir haben da viele, viele Sachen noch ausgelassen, hätten auch noch viel, viel länger drüber sprechen können. Ich bin aber kein Freund von diesen 3 Stunden 45 Podcast-Folgen. Ich weiß auch nicht, wer das hört. Ich höre zwar auch immer mal Tim Gabel und die machen hier diese ultra langen Podcasts, teilweise bis zu 4-5 Stunden oder alles gesagt von der Zeit. Das ist so, also die reden so lange, bis sie echt wirklich keine Themen mehr haben. Und da denke ich mir so, ja, manchmal, wenn ich 3 Stunden Auto fahre, höre ich mir das auch gerne an. Aber ich bin eher ein Freund so von 1 Stunde Podcast maximal und dann war's das. Könnt ihr uns auch mal gerne in die Kommentare hauen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ist das überhaupt eine Länge, die man sich gerne anhört? Und was könnten wir anders machen? Was könnten wir besser machen?
Ja, supportet den Podcast. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und lasst ein Abo da und eine Bewertung und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.